Bayern 1 präsentiert die evangelische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Es kann ein Seufzer sein, o Gott, oder sorgfältig formulierte Worte. Es kann eine Stunde dauern oder kurz, spontan sein. Beim Autofahren oder im Gottesdienst, am Krankenbett oder vor einer Prüfung. Überall auf der Welt und in jedem Augenblick richten Menschen ein Gebet an Gott. Pfarrer Raphael Quandt ermutigt dazu in der evangelischen Morgenfeier.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
Weltberühmt ist dieses Lied von Janis Joplin. Sie bittet Gott ganz frech und rundheraus um einen Mercedes-Benz. Meine Freunde fahren Porsche, da ist die Sache doch klar. Und außerdem habe ich hart gearbeitet. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. Obendrein hätte sie gerne noch einen Farbfernseher und eine wilde Nacht in der Stadt. Und bittet Gott, die nächste Runde zu übernehmen. Ernst gemeint ist das alles nicht. Das Lied war ein großer Spaß und ein ironischer Seitenblick auf die konsumverliebten 1960er und 70er Jahre. Sie hält der damaligen Zeit einen Spiegel vor. Persönliches Glück und Erfüllung sind ganz eng verbunden mit den Verheißungen des Konsums. Oh Lord, won't you buy me?
My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
Szenenwechsel. Pablo Schwarz ist zu Gast. Er ist der Bischof der ukrainischen evangelisch-lutherischen Kirche. Mit Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen evangelischen Kirchen in Deutschland redet er über die Situation in seinem Land. Wie wichtig Hilfslieferungen sind und wie sich seine Kirche um die Verteilung kümmert. Gerade wurden Pakete zur Winterhilfe in den Gemeinden ausgegeben. Eine Decke, Medikamente, Konserven, das Nötigste. Doch immer wieder fragen die westlichen Partner, was können wir noch für euch tun? Die Antwort von Pablo Schwarz überrascht die Runde zunächst, denn das hatte keiner so erwartet. Betet für uns, sagt er. Betet für die Menschen in den Gemeinden, für die Geflüchteten, für Frieden. Er sagt das mit einer großen Ernsthaftigkeit und Selbstverständlichkeit. Zweimal Gebet, liebe Hörerinnen und Hörer. Und doch ganz und gar nicht dasselbe. Die Bitte um ein schönes Auto, ernst gemeint oder nicht, möge Gott sich doch darum kümmern. Und dann die Menschen in der Ukraine, für die Beten eine Überlebensstrategie ist. Ja, es gibt noch Hoffnung, deshalb beten wir und bitten um warme Kleidung im Winter, aber vor allem um das Ende des Blutvergießens. Diese tiefe Überzeugung. Beten hilft. Beten für Frieden ist wichtig. Wir brauchen euer Gebet. Das hat mich berührt. Wie fremd mir das Beten im Alltag manchmal ist, das ist mir dabei aufgegangen. In der Kirche, da hat es seinen Platz im Gottesdienst. An einem ganz normalen Montag oder Dienstag aber, da ist es mein erster Impuls, dass ich es selbst schaffe, das Problem zu lösen. Mit etwas Anstrengung und Willen lassen sich die Dinge doch regeln. Doch nicht selten werde ich mir dabei meiner entsetzlichen Hilflosigkeit bewusst. Was soll ich schon ausrichten, ich kleiner Mensch, angesichts der gigantischen Herausforderungen dieser Welt? Die Kriege, der Klimawandel, all der Hass und die Gewalt. Was soll ich ausrichten gegen Clankriminalität oder Korruption oder gegen eine schwere Krankheitsdiagnose bei einem guten Freund? Je größer die Krisen werden, desto kleiner werde ich. Beten kommt mir da nicht sofort in den Sinn. Ich weiß gar nicht, was ich beten soll und werde unsicher. Meine Ratlosigkeit überkommt mich. Kann ich Gott wirklich diese Worte hinhalten? Der Theologe Fulbert Stefensky sagt:
Ich bin ein alter Mensch und habe oft über das Gebet geredet und geschrieben. Im Rückblick kommt mir dies alles so leichtzüngig und klugscheißerisch vor. Wir wussten zu gut Bescheid über das Beten. Ich kenne einen einzigen Vorteil des Alters, dass man gelernt hat, ich weiß es nicht genau zu sagen, auch in den Dingen des Glaubens.
Ich weiß nicht, wer ich wäre. Ich weiß nicht, wohin ich ginge, singt Lauren Daigle über ihre eigene Ratlosigkeit. Darum halte mich in deinen Händen, bittet sie Gott.
I've seen love come and I've seen love walk away. So many questions, will anybody stay? It's been a hard year, so many nights and tears, all of the darkness trying to fight my fears. Alone, so long, alone. I don't know who I'd be if I didn't know you.
Seit vielen tausend Jahren beten Menschen und sie haben nie damit aufgehört. Die Bibel überliefert die Psalmen, Gebete um Rettung vor den Feinden, um Frieden, um Gottes Schutz im Leben. Man kann sie nachsprechen und entdecken. Genauso geht es mir jetzt auch. Es wird zu meinem Gebet. Wir wählen Psalmenworte aus, als Taufsprüche oder bei unserer Konfirmation, oder als Paar für die Trauung. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Oder aus dem bekannten 23. Psalm: Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Dann ist da noch im Neuen Testament das Gebet schlechthin, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Das Vaterunser ist heute ein weltumspannendes Gebet und wird in unzähligen Sprachen gebetet. Our Father, who art in heaven, Padre nuestro, que estás en los cielos. 140 der wichtigsten Übersetzungen dieses Gebets sind in Tafeln in der Paternosterkirche auf dem Ölberg in Jerusalem aufbewahrt. Im Matthäusevangelium steht die Version des Vaterunser, wie wir es heute kennen.
Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Für mich steckt in diesen wenigen und so berühmten Worten auch der Schlüssel dazu drin, dass ich heute doch beten kann. Mich strahlt nämlich ein Satz an: Dein Wille geschehe. Da steckt so viel drin. Es ist nicht mein Wille, um den es hier geht. Mein Gebet, das ist also nicht der lange Wunschzettel, den ich Gott vorlese und wo ich Gott bitte, der Reihe nach einen Haken dran zu machen. Ich bete ohne Wunschzettel in der Hand. Denn mit den eigenen Wünschen, da ist es ja so eine Sache. Mensch, wie sehr wollte ich dieses oder jenes unbedingt in meinem Leben? Wie alle Gedanken um diese eine Sache kreisten und ich komplett im Tunnel war, die Zusage für diesen einen Ausbildungsplatz, die möchte ich unbedingt haben. Als es dann nicht klappte, war meine Enttäuschung gigantisch. Ich war am Boden zerstört, meine Pläne waren wie ein Kartenhaus eingestürzt. Was für ein blödes Gefühl. Im Rückblick kann ich darüber nur müde lächeln und bin heilfroh, dass es damals nicht geklappt hat. Denn wenig später kam die Zusage über einen Studienplatz, der mich bis heute glücklich macht. Zum Glück ist mein Wille damals nicht geschehen. Und dabei hatte ich es mir so sehr gewünscht und war so überzeugt, dass das der einzige Weg für mich ist, um glücklich zu werden. Tja, und dann kam es zum Glück anders. Wenn ich also bete, dein Wille geschehe, dann gestehe ich damit auch ein, nicht alle Antworten auf die Fragen, die ich in meinem Leben habe, selbst zu kennen oder kennen zu müssen. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, finde ich ungeheuer befreiend. Selbst dann, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich ein Problem lösen soll, ich kann es als Gebet zu Gott sprechen. Dein Wille geschehe. Guter Gott, ich vertraue mich dir an. Du weißt, was gut für mich und mein Leben ist. Selbst Jesus hat so gebetet, kurz vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane.
Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst.
Nicht, wie ich will. Manchmal kommt es mir vor, als sei es um mich herum und auf der ganzen Welt genau andersherum. Ich lebe in einer Welt, die alles und jedes individualisiert. Überall ist mein Wille gefragt. Ich mache den total personalisierten Urlaub, konfiguriere mir meine Küche oder meinen Kaffee bei einer großen amerikanischen Kette ganz individuell. Genauso mein Fahrrad oder mein Auto, wo ich aus tausenden Optionen das zusammenklicken muss, was ich möchte. Und ich kann kaum eine Internetseite öffnen, ohne dass mir Schlagworte wie persönlich, individuell oder nach Ihren Wünschen entgegenstrahlen. Die totale Selbstverwirklichung scheint das, wonach es sich zu streben lohnt. Alles dreht sich um mich oder will mir das zumindest einreden. Und klar, ich hab's gern, wenn mir die Sachen passen. Da kann ich mich bequem in der Komfortzone bewegen, meine Wünsche geben mir Halt und Sicherheit. Ich weiß ja, ich mag Blau und Grün, esse beim Italiener nie Nudeln, weiß, welche Politiker ich sympathisch finde und welche Organisationen ich für bedenklich halte. Wenn ich dann aber plötzlich beten soll, dein Wille geschehe, dann fühlt sich das erstmal richtig unvernünftig an und wie ein riesiges Wagnis. Ja, mehr noch, ein Sprung ins Ungewisse. Denn plötzlich kann ich nicht mehr steuern, konfigurieren, personalisieren und wünschen. Ich bin eindeutig raus aus der Komfortzone. Es ist ein Sprung hinein in etwas, was ich nicht planen oder überblicken kann. Und doch ist es kein Sprung ins Leere. Ich bete zu Gott, dass sein Wille geschehen möge. Dabei vertraue ich darauf, dass Gott es gut mit mir meint und mit dem ganzen Universum, das ja seiner Lebensordnung folgt. Ja, Gott, ich glaube dir, dass du es gut mit mir meinst. Bitte hilf mir, und zwar so, wie du es für richtig hältst. So zu beten, das kann eine lange Geschichte sein, die ich Gott vor dem Einschlafen erzähle. Es kann aber auch sein, dass zwei Worte reichen. Geseufzt, geschrien, gedacht. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich.
My heart is old, it holds my memories. My body burns a gem-like flame. Somewhere between the soul and soft machine.
Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Auch die anderen Bitten aus dem Vaterunser kann ich besser verstehen, wenn ich mir klar gemacht habe, dass sich nicht alles um mich allein dreht. Unser tägliches Brot gib uns heute. Nein, ich kann nicht allein für meine Nahrung sorgen. Selbst wenn ich alles im Garten anbaue, selber Mehl mahle und Gemüse ernte, ich kann die Sonne nicht scheinen lassen, damit das Getreide reift. Ich brauche Boden und Wasser. Jede Landwirtin und jeder Landwirt weiß, was es heißt, mit der Natur zu arbeiten. Der bange Blick auf den Wetterbericht, die Schlaflosigkeit bei einem Unwetter, die Freude über den strahlenden Sonnenschein zur Ernte und immer die Sorge um die Existenz des Hofes. Vergib uns unsere Schuld. Wie oft sagen wir im Alltag, ich entschuldige mich, als würde ich das selbst tun können. Mich zu entschuldigen, also meine Schuld loszuwerden. Nur der andere kann mich aber von meiner Schuld lossprechen. Wenn ich meinen Freund verletzt habe, kann nur der mir verzeihen und mich entschuldigen. Ich bitte dich um Entschuldigung, müsste es heißen. Nicht ich entschuldige mich bei Gott, sondern ich bitte Gott um das, was ich selbst nicht kann, mir zu vergeben. Das ist in einem Atemzug an das Versprechen geknüpft, es selbst auch so zu machen. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann ist da noch der Dank. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Dieses Kindertischgebet bringt es auf den Punkt. Und von diesen guten Gaben, da finde ich jede Menge. Ich bin dankbar für bestimmte Menschen in meiner Nähe, für den Duft einer frischen Breze oder das ausgefallene Meeting am Freitagnachmittag. Dankbar für eine Woche, in der die Kinder nicht krank sind oder dafür, dass einfach mal was geklappt hat. Dankbar, dass das alte Auto noch hält. Dankbar für mein täglich Brot und dafür, dass heute keine Bomben auf Deutschland fallen. Am Ende ist das Beten in meinen Augen nicht mehr oder weniger als ein eigener Lebensstil. Vielleicht ist er etwas aus der Zeit gefallen, aber wenn ich mir die Welt heute anschaue, ist er auf jeden Fall zeitgemäß, also angemessen für unsere Zeit. Ich meine damit den Lebensstil, in dem man sich nicht selbst zum Maß aller Dinge erhebt. Ich meine einen Lebensstil, der noch Raum lässt für das, was größer ist, als ich es bin. Nicht ich allein. Auch nicht mit Hilfe toller technischer Möglichkeiten hab mein Leben ganz in der Hand. In einer Welt, in der die größte Krise zu sein scheint, dass mal etwas nicht nach meinen Vorstellungen läuft, da wirkt das Gebet wie ein Gegengewicht zur Selbstverliebtheit. Und wer sagt mir denn, dass ich überhaupt zu allem und jedem eigene Vorstellungen haben möchte? Ich behalte mir die Leerstelle offen, die Platz für das lässt, was ich nicht aus mir selbst heraus sein kann. Wie sonst sollte es denn möglich sein, dass ich auch einmal positiv überrascht werde? Wenn alles nach meinen Vorstellungen geht, dann muss das ja entsetzlich langweilig sein. Ich weiß ja immer schon, wie es ausgeht. Dann doch lieber ein Lebensstil, der mit dem zweckfreien Wagnis des Gebets versucht, mein Leben Gott anzuvertrauen. Und so seinen Gedanken und Wünschen für mich in meinem Leben einen Platz offen zu halten. Noch einmal Fulbert Stefensky, für den so ein Gebet ein Dialog ist.
in dem nicht nur kostenlose Worte getauscht werden, sondern Existenzen. Gottes Existenz, geflossen in unsere eigene. Unsere Existenz, geborgen in seiner. Seine Existenz, geboren in unsere. Das ist die Erhörung aller Gebete.
Weil Gott in meinem Leben vorkommen darf und ich ihn nicht konsequent durch eigene Wunschbilder ersetzt habe. Ich bete, weil ich Hoffnung habe. Weil ich Bitten habe, die meinen Verstand übersteigen und dankbar bin für so vieles, was ich habe, sehe und erlebe. Dieser kleine Schritt aus mir heraus hat noch einen zweiten, einen sehr schönen Effekt. Neben mir steht auch jemand, der betet wie ich. Ratlos, auf der Suche nach Hilfe und ohne die vorformulierte Antwort. Das stiftet eine Nähe und eine Verbundenheit, die wir nie erreicht hätten, wenn wir uns gegenseitig nur unsere Wünsche vorgehalten hätten. Wenn ich bete und diesen kleinen Schritt aus mir herausgehe, dann treffe ich unterwegs Menschen, die das Gleiche tun. Überall auf der Welt, in allen Sprachen und in allen Ländern. Ich habe mit ihnen viel gemeinsam und spüre, wie mein kleines Gebet sich plötzlich nicht mehr einsam anfühlt. Mit diesen Menschen bin ich verbunden, verbunden im Gebet. Was für eine Kraft, was für eine Hoffnung steckt darin, wenn Menschen sich so begegnen und ihre Stimmen vereinen, gesprochen oder in einem gemeinsam gesungenen Lied.
Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.